Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Wieber. Herzlich willkommen zu einem weiteren paneuropäischen Hörsaal. Gestern haben wir zwei Vorträge gehört, einer aus politikwissenschaftlicher und einer aus philosophischer Sicht, die der Frage nachgegangen sind, wie sich diese Staatengemeinschaft namens Europäische Union aus ihrem Dilemma, aus ihrer aktuellen Zerstrittenheit und Lähmung befreien könnte. Logisch, diesen Hörsaal findet ihr wie immer auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Heute Abend soll es bei uns um einen Vorwurf gehen an die da in Brüssel, der viel älter ist als die Europäische Union, der diese aber stets und ständig begleitet. Das Monster der Bürokratie erhebt in diesem Hörsaal seine fürchterliche Fratze.
Die Verbindung von EU mit Bürokratie scheint uns irgendwie nahe zu liegen. Das neue Wort Bürokratie als Schimpf- und Kampfwort. Kleinlichkeit, Pedanterie, Kleinkariertheit, Papierkram, Amtsschimmel, Engstirnigkeit. Der als Gurkenverordnung bekannt gewordene Rechtsakt steht für eine ganze Reihe von EU-Regelungen, die mit großer Regelmäßigkeit und Freude als Nachweis Brüsseler Bürokratiemonster, als, ich zitiere, Synonym für eine als überbordend empfundene Bürokratie, durch die Medien gejagt wurden. Warum diese Bürokratiewahrnehmung? Steckt also hinter der Gurkengeschichte demokratisches Unbehagen?
Artikuliert sich in der Gurkengeschichte demokratisches Unbehagen? Auf diese Frage musste erst mal kommen. Und drauf gekommen ist Pascal Kanzig. Pascal Kanzig ist Professorin für öffentliches Recht, Geschichte des öffentlichen Rechts und Verwaltungswissenschaft an der Universität Osnabrück. Ebenso sachlich wie unterhaltsam nimmt sie uns mit auf eine Reise quer durch die neuere Geschichte des Vorwurfs, bürokratisch, ordnungswütig, überregulierend zu handeln. Insbesondere die Europäische Union erscheint als Herrschaft der Beamten, als Herrschaft einer hierarchieverliebten Gurkentruppe, die alles, restlos alles, bis ins Letzte regeln will. Und als Sinnbild dafür steht die Verordnung mit dem schönen Namen Nummer 1677-88-EWG zur Festsetzung des zulässigen Gurkenkrümmungsgrades. Tolle Geschichte. Deshalb haben Journalisten die gern und oft erzählt und Bürgerinnen und Bürger sie gern geglaubt. Auch Politiker und Politikerinnen erzählen diese Geschichte ganz gern. Bürokratisch sind natürlich immer die anderen, niemals wir selbst. Pascal Kanzig guckt hinter diese wohlfeile Geschichte. Am 14. März 2018 hat sie als Fellow des Wissenschaftskollegs Berlin über Bürokratie, Bürokratiekritik und Entbürokratisierungsversuche gesprochen. Titel ihres Vortrages war »Die Bürokratie der anderen – Muster der EU-Kritik«. Darin kommt sie zu erstaunlichen Befunden. Vorneweg nur so viel, wenn ihr euch diesen Vortrag bis zum Ende anhört, hört ihr künftig mehr und ganz anderes hinter diesem ewigen Vorwurf an die Bürokratie der Eurokraten. Und damit erstmal Rückblende ins 19. Jahrhundert.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts diente das neue Wort Bürokratie als Schimpf- und Kampfwort. Es bezeichnete verkürzt die freiheitswidrige, nicht rechtsgebundene, unsachliche, abgehobene Ausübung von Staatsgewalt durch unfähige Beamte in Monarchien, die in Teilen noch nicht einmal über eine Verfassung verfügten. Es bezeichnete etwas, das es zu überwinden galt. Bürokratie war gewissermaßen das Gegenkonzept der sich damals entwickelnden Vorstellung rechtsgebundener, öffentlich wahrnehmbarer Verwaltung für das Volk und durch das Volk. Verkürzt und in heutigen Worten, das Gegenkonzept zum demokratischen Rechtsstaat. Diese Funktion als Gegenkonzept, so meine These, hat der Begriff Bürokratie trotz aller Veränderungen nie verloren. Markierungen von etwas als Bürokratie, als bürokratisch, bezeichnen, zumindest im medial-politischen Diskurs, weiterhin das irgendwie Ungewollte, das Pathologische, das Dysfunktionale. Ich möchte zur Diskussion stellen, wie die Markierung eines politisch-administrativen Systems als Bürokratie, sei es ein Staat wie Deutschland, sei es die EU, unsere Wahrnehmung und damit unsere Debatten prägt. Was wollen diejenigen, die in einem an Rechtsstaat und Demokratie orientierten System das Bürokratische durch das Unbürokratische überwinden wollen. Was ist heute das Konzept, dessen Durchsetzung die Evokation des Gegenkonzepts Bürokratie dient? Zur Annäherung an diese Fragen möchte ich 4 Schritte mit Ihnen gehen. In einem ersten Schritt versuche ich eine Verortung unseres höchst impliziten Wissens um EU-Bürokratie. Dann möchte ich Sie mit der Geschichte der deutschen Bürokratiebehauptung bekannt machen und damit meine These vom Gegenkonzept erläutern. Jene Geschichte umfasst über 200 Jahre. Meine Darstellung ist also höchst selektiv und punktuell. Im dritten Schritt stelle ich Ihnen die institutionalisierte Entbürokratisierung auf EU-Ebene vor und schließe mit einigen Fragen zu den Effekten gegenwärtiger Bürokratiekritik. In den 1960er Jahren bezeichnete das neue Kunstwort Eurokratie das Konzept einer auf Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gründenden supranationalen Union. War Ihnen das bekannt? Oder gehören Sie zu denjenigen, die mehr oder weniger implizit wissen, dass Eurokratie nur ein anderes Wort für europäische Bürokratie ist und damit manchmal ein Analysegegenstand, häufig aber ein kritikwürdiger Zustand bezeichnet wird? Wenn Letzteres der Fall ist, liegen Sie richtig. Meine Eingangsbehauptung zur Semantik von Eurokratie ist falsch und ich bitte um Nachsicht für die kleine historische Spekulation. Sie führt uns zur Frage, wieso Sie das wussten und was genau wir da eigentlich wissen. Möglicherweise verdanken wir unser Wissen dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der 1974 an seinen Finanzminister schreibt: Der europäische Bürokratismus ist mit einem Krebsgeschwür vergleichbar, das jeden Tag neue Metastasen erzeugt. Oder Hans Magnus Enzensbergers Essay »Sanftes Monster Brüssel« oder »Die Entmündigung Europas« aus dem Jahre 2011. Vielleicht wissen wir es dank der Erfassung der sogenannten öffentlichen Meinung durch das Allensbach-Institut, das seit 1947 regelmäßig die, verkürzt zusammengefasst, Bürokratie-Ärger-Frage stellt. Ein Set von Fragen, das über die Jahrzehnte verändert und erweitert wurde und seit Ende der 1990er Jahre auf die Frage nach Assoziationen zu Europa als eine Antwortmöglichkeit Bürokratie anbot. Oder wissen wir es aus der politikwissenschaftlichen Europaforschung? Altiero Spinelli, engagierter Mitgründer der Europäischen Gemeinschaft und Erfinder oder Verbreiter des Begriffs Eurokratie, bezeichnete damit Mitte der 1960er Jahre ganz deskriptiv die Europäische Kommission, im Gegensatz zu den nationalen Regierungen und Verwaltungen, die er mit nationale Bürokratien kurz fasste. Spätere auf die EU bezogene politikwissenschaftliche Bürokratieforschung ist im Wesentlichen eine Fortsetzung der staatsbezogenen Bürokratieforschung. Zu den bearbeiteten Themen gehört die EU als Elitenprojekt. Was Bürokratie bedeutet, scheint für die Zwecke jener Forschung ausreichend klar zu sein. Oder haben wir unser Wissen von der EU selbst, die Praktiken institutionalisiert, die jedenfalls in Deutschland unter der Flagge der Entbürokratisierung oder des Bürokratieabbaus segeln, einer spezifischen, gleichsam verstaatlichten Bürokratiekritik. Einer Bürokratiekritik, die die Existenz schädlicher Bürokratie schon durch ihren Kampf gegen sie beweist. Vielleicht sind es auch diffuse Eindrücke medialer Berichterstattung, wie sie folgendes Bild zu verdeutlichen sucht. Der Graph, den Sie sehen, basiert auf einer informationstechnischen Auswertung zentraler deutschsprachiger Online-Medien und sonstigen Seiten. Gecrawled, wie das heißt, wurde von der Wortschatzdatenbank in Leipzig im Jahre 2011. Ich habe im erhobenen Wortschatz gesucht nach Bürokraten. Die Skizze zeigt die häufigsten Ko-Okkurrenzen zu jenem Wort. Ko-Okkurrenzen sind diejenigen Wörter, die typischerweise gemeinsam mit dem Ausgangswort in einem Satz auftreten. Dieses quantitative Verfahren kann qualitative semantische Analysen nicht ersetzen. Es kann aber Hinweise auf typische semantische Felder geben. Man kann also mit gewissen Vorbehalten den Eindruck gewinnen, dass um 2011 im genannten medialen Feld Bürokraten vorwiegend mit Brüssel, respektive der EU und manchmal mit Korruption verbunden wurden. Das Suchwort Bürokratie ergibt keine so auffallende Verbindung zu EU oder Brüssel. Dafür gebe ich Ihnen wieder, welche Worte die genutzte Datenbank Deutscher Wortschatz für Bürokratie als Synonym auflistet. Administration, Pingeligkeit, Bürokratismus, Kleinlichkeit, Pedanterie, Kleinkariertheit, Papierkram, Amtsschimmel, Engstirnigkeit, Papierkrieg. Selbstverständlich heißen Politiksendungen öffentlich-rechtlicher Sender, die über die unberechtigte Bürokratiekritik aufklären wollen, Brüsseler Bürokratenwahnsinn. Vielleicht sind es aber auch die Karikaturen, die unser Bild von der EU prägen, wie dieses arg stereotype Beispiel. Ich rätsel noch, ob es die EU als Schwein ist oder als Nilpferd. Also Schweine sind ja Paarrufer und Nilpferde eigentlich auch. Und schon deswegen stimmt das nicht genau. Aber was würde ein Nilpferd für einen Sinn ergeben? Vielleicht ist es ein nettes Bild, die 50 Jahre Bürgernähe oder das Bild zur Lebensmittelregulierung oder ganz typisch das Bild von der Unwissenheit der Eurokraten aus dem Raumschiff Brüssel. Und natürlich in Deutschland dieses Bild, die Juncker-Kommission als Gurkenparade. Sie erinnern sich, die Juncker-Kommission ist 2014. Halten Sie das assoziative Potenzial der Gurke einmal fest. Wir kommen darauf zurück. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass unser Wissen um das Deutungs- und Bedeutungspotenzial von Bürokratie allein auf einen dieser Zusammenhänge zurückzuführen ist. Von der Ungenauigkeit meiner vereinnahmenden Behauptung eines uns gemeinsamen kollektiven Wissens ganz zu schweigen. Was ich Ihnen mit dieser Auswahl zeigen wollte, ist zweierlei. Erstens, die Verbindung von EU mit Bürokratie scheint uns irgendwie nahe zu liegen. Diese Verbindung ist häufig negativ konnotiert. Zuweisungen wie Krankheit, Monster, Wuchern und stärker analysierend Bürgerferne und Elitenprojekt gehören zur typischen Begleitsemantik. Zweitens, wenn man nach Bürokratiewahrnehmungen sucht, indem man nach dem Wort Bürokratie sucht, gerät eine Vielfalt von Diskursarenen in den Blick. Wir können grob drei unterscheiden, die politisch-mediale, die wissenschaftliche und die praktische. So unterschiedlich sie sind, sind sie doch nicht eindeutig zu trennen, überlappen sich vielmehr. Gerade die Verbindungen und Effekte untereinander sind interessant und bedeutsam. Ich beschäftige mich im Folgenden nicht mit der Frage, ob die EU eine Bürokratie ist, sondern was damit gemeint ist, wenn sie in negativer Absicht als Bürokratie bewertet wird. Es geht also, paradox formuliert, um spezifische Prägungen von Bürokratiekritik mit Hilfe der Markierung als Bürokratie. Und es geht nicht zuletzt um Ressentiments und Stereotypen. Die Fokussierung darauf sollte aber nicht den Eindruck erwecken, als gäbe es keine ernstzunehmenden Befunde, keine kritikwürdigen Phänomene in der berühmten Wirklichkeit. In Anlehnung an die wissenschaftliche und praktische Debatte nenne ich grob drei Dimensionen der EU-Bürokratiekritik. Erstens, zu viel EU. Das heißt, es gibt zu viele Aufgaben und oder zu viele Beamte, einen elitären Apparat. Die zweite Dimension behandelt die Art der Aufgabenerfüllung, den Stil, also insbesondere Bürgerferne, intransparente Aushandlungsmechanismen zwischen Verwaltungen, Demokratiedefizit. Und die dritte Dimension lautet zu viel Recht, Stichwort Überregulierung. Das alles ist so neu wie die EU und doch nicht so neu. Blicken wir also zurück. Am Anfang der deutschen Bürokratiebehauptungen, also der Markierung von etwas als Bürokratie, steht ein Transfervorgang aus dem Französischen. Das Kunstwort Bürokratie ist im Ancien Régime des 18. Jahrhunderts als Spott- und Kritikwort für einen überregulierenden Staat geprägt worden, Seite an Seite mit Büromanie. Und ich habe Ihnen mitgebracht das Ausgangszitat von Vincent de Gournay in den Worten von Melchior Grimm. Wir sind vom Regulierungsgeist besessen, und unsere Maître de Requête wollen nicht verstehen, dass es in einem großen Staat eine Unzahl von Gegenständen gibt, mit denen die Regierung sich niemals befassen darf. Der verstorbene Herr de Gournay und so weiter und so fort sagte manchmal, wir haben in Frankreich eine Krankheit, die sehr großen Schaden anrichtet. Diese Krankheit nennt sich Büromanie. Hin und wieder machte er daraus eine vierte oder fünfte Regierungsform unter dem Titel Bürokratie. Wozu sollen in der Tat so viele Schreibtische gut sein, so viele Angestellte, Sekretäre und so weiter, wenn die Maschine von selbst läuft? Bürokratie also bezeichnet eine Krankheit. Das Dysfunktionale, das Nicht-Erforderliche, es ist ausschließlich etwas Negatives. In Deutschland findet das Wort nach 1800 schnell Verbreitung. Es wird definiert und genutzt und dabei auf die deutsche Situation und Debatte angepasst, relativ schnell dann vollständig integriert. Offenbar füllt Bürokratie eine Lücke der politisch-sozialen Sprache der Zeit. Ähnlich wie das Wort und damit verbundene Konzept liberal, das ebenfalls aus Frankreich kommt. Bürokratie steht dabei für eine Art Gegenkonzept, dient als Abgrenzungsbegriff, bezeichnet vor allem im Vormärz das, was es aus liberaler, frühdemokratischer und frühsozialistischer Sicht zu überwinden galt. Aber auch andere politisch-soziale Weltbilder können Bürokratie als Bezeichnung für schlechte Verwaltung und Staatlichkeit nutzen. Ich gebe Ihnen drei Beispiele. Einige von Ihnen werden die ressentimentgeladene Bürokratie- und Beamtenkritik kennen, die der Reichsfreiherr vom Stein 1821 formuliert. Und man muss es zitieren, weil es so schön ist. Das System durch eine zentralisierende, regierungssüchtige Bürokratie angewandt, frisst sich selbst auf. Wir sind überbevölkert, haben überfabriziert, überproduziert, sind überfüttert und haben mit Buchstaben und Tinte die Beamten entmenscht, die Verwalteten entgeistet und alles in toten Mechanismen aufgelöst. Die besoldeten, buchgelehrten, interesselose, ohne Eigentum seienden Buralisten bilden eine Kaste, so sagt Stein, sind bloße Schreibmaschinen. Im Vormärz bezeichnet Bürokratie vor allem das Beamtentum und die hierarchisch-monokratisch organisierte Entscheidungsorganisation in der Monarchie. Sie sollen aus liberaler und manchmal demokratischer Sicht durch volkstümliche Verwaltung abgelöst werden. Was gehört dazu? Ämter sollen durch Wahlen besetzt werden, Selbstverwaltung der gesellschaftlichen Kooperationen, etwa der Kommunen, eine zentrale Rolle spielen. Kollegialprinzip, Öffentlichkeit und Mündlichkeit, die partizipative Entscheidungsfindung sichern. Der frühe Karl Marx formuliert eine radikalere Bürokratiekritik. Bürokratie ist der bürgerliche Staat. Systeminterne Reform wird an den negativen Seiten nichts ändern, nur Systemüberwindung kann helfen. Er schreibt, die Bürokratie ist ein Kreis, aus dem niemand herausspringen kann. Mitte des 19. Jahrhunderts versucht sich Robert von Mohl an der Erfassung des neuen Begriffs. Seine semantische Sammlung führt zur Erkenntnis, dass Bürokratie ein negativer Ausdruck, ein Kritikbegriff ist, geeignet, die unterschiedlichsten politischen Richtungen scheinbar zusammenzuführen. Mohl identifiziert die folgenden Kritikergruppen und Perspektiven der Bürokratiekritik. Und Sie sehen also Aristokraten, privilegierte Stände, Gewerbetreibende, die Liberalen, die Techniker, die Kirchen, die Wissenschaft, die Gemeinden und sogar die Staatsmänner selbst, also mehr oder weniger alle, die am öffentlichen Diskurs überhaupt teilnehmen. Mohl systematisiert die Kritikpunkte, die Unbehagen, die in der Markierung als Bürokratie ausgedrückt werden. Und das ist erstens die Ausdehnung des Staates, die Übertreibung der Staatsidee. Sie zeigt sich in Übergriffen auf die Gesellschaft, auf die Korporationen, führt zur Aufsaugung des öffentlichen Lebens durch den Staat. Zweitens die Ausdehnung des Beamtentums, dieses Organismus von gewerbsmäßigen Beamten. Das Gewerbsmäßige am Regieren ist sozusagen besonders verwerflich. Es führt zur Bildung einer Kaste. Drittens wird moniert die mangelnde Bildung und Befähigung der Beamten, die aber gleichzeitig hochmütig sind. Viertens sind zentral die Geschäftsformen. Dazu gehört zum einen überflüssige Schreiberei, Tintenverschwendung, aber auch die Klage über Barschheit gegen Bürger und schließlich über fehlende persönliche Vorortkenntnisse. Kurz, Mohls Text bietet eine Darstellung wesentlicher Aspekte von Staats- und Verwaltungskritik, die seither von verschiedener Seite immer wieder aufgegriffen werden, gefasst im Wort Bürokratie, im Begriff Bürokratie. Im vergleichenden Vorgriff auf spätere Zeiten möchte ich zwei Einsichten hervorheben. Erstens, Bürokratie ist ein vager Begriff, er markiert Negatives und davon recht viel, ist aber eindeutig begrenzt auf Phänomene von Staat und staatlicher Verwaltung. Zweitens, die Dimension Recht, Rechtskritik wird nicht explizit thematisiert. Eine Dimension, die für gegenwärtige Debatten zentral ist, nicht zuletzt auf der Ebene der EU. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird das Verbalsubstantiv Bürokratisierung geprägt. Mit Bürokratisierung wird eine permanente Dynamik erfassbar. Die Gesellschaft, die zunehmend als dem Staat gegenüberstehende Bürgergesellschaft konzipiert wird, kann nun wahrgenommen werden als bedroht durch die Ausdehnung von Staat und staatlicher Verwaltung. Bürokratisierung bezeichnet zunächst eine Kritik der Ausdehnung des Staates auf bislang zivilgesellschaftlich oder kirchlich organisierte Bereiche. Im 20. Jahrhundert wird sie viel umfassender ein sozialphilosophisches Unbehagen bezeichnen, ein Unbehagen an einer Umwandlung der Gesellschaft und des Menschen selbst. Zum Kontext gehören dann Vermassung, Wertewandel und die verwaltete Welt. Dazu gehört damals ein erheblich kulturpessimistischer Ton, eher bürgerlich-konservativer Verlusterfahrung einerseits, eher linkssozialistischer Entfremdungs- und Verdinglichungswahrnehmung andererseits. 1978 wird Heiner Geißler, damals neuer Generalsekretär der CDU, die parteipolitische Auseinandersetzung um Bürokratie verdichten. Der programmatische Titel der von ihm organisierten Ausgangstagung spricht für sich: Die verwaltete Welt, Gesellschaft in Fesseln. Damit stoßen die konservativen Parteien eine neue Phase der Bürokratiewahrnehmungen und Deutungen an. Sie mündet in der Rhetorik und Praxis staatlicher Entbürokratisierung, die auf eine spezifische Prägung von Bürokratiekritik fokussiert. Ich komme darauf zurück. Doch vor jener Periode der Parteipolitisierung und anschließenden Verstaatlichung, einer spezifischen Prägung von Staatskritik, die mit dem Begriff Bürokratie kodiert wird, steht eine enorme Ausweitung des semantischen Potenzials von Bürokratie. Exemplarisch dafür ist Max Weber. Verkürzt formuliert, er neutralisiert und er weitet aus. Wie geschieht das? Erstens nutzt er ganz neutral die Bürokratiebegrifflichkeit zur analytischen Erfassung seines Modells von legaler Herrschaft, cum grano salis moduliert nach dem Bild des noch neuen Rechtsstaates. Bürokratie bezeichnet den für die Realisierung legaler Herrschaft erforderlichen Verwaltungsstab. Viele von Ihnen kennen die Definitionsmerkmale, die diesen bürokratischen Verwaltungsstab und Verwaltungsstil kennzeichnen: Berufsbeamtentum, Regelbindung, Schriftlichkeit, Hierarchieprinzip. Zweitens entdeckt Weber diese Art von Verwaltungsstab nun auch jenseits des Staates. Bürokratien gibt es überall, wo sich Gesellschaft organisiert: in religiösen Einrichtungen, in Parteien und vor allem in der Wirtschaft. Bürokratie wird gewissermaßen, bei Weber noch nur angedeutet, eine Art organisationstheoretischer Grundbegriff. Soziologen und Ökonomen können die private Wirtschaftsbürokratie oder Industriebürokratie mit staatlicher Bürokratie vergleichen, ja, die Privatbeamten der Wirtschaft mit den Staatsbeamten parallelisieren. Büromenschen sind sie alle. Die Privatbeamten sind den negativen Organisationseffekten, Stichwort Arbeitsteilung, Entfremdung, womöglich noch stärker ausgesetzt als die Staatsbeamten. Weber gilt deshalb als zentrale Station, wenn nicht Ausgangspunkt, der Verwissenschaftlichung von Bürokratiebehauptungen. Dieses Neutralisierungsnarrativ der wissenschaftlichen Bürokratieforschung kann man skeptisch beurteilen, was wir jetzt nicht vertiefen können. Wichtig ist aber der Hinweis, dass Weber den Begriff Bürokratie nicht nur neutral analytisch nutzt, sondern auch die Deutung von Bürokratisierung als diffuser Bedrohung von Gesellschaft anklingen lässt, wie sie bei seinem Bruder Alfred Weber mit großem Pathos formuliert wird. Der 1910 sieht, ich zitiere, wie sich ein riesenhafter Apparat in unserem Leben erhebt, wie dieser Apparat die Tendenz besitzt, sich immer weitergehend über früher frei und natürlich gewachsene Teile unserer Existenz zu legen, sie in seine Kammern, Fächer und Unterfächer einzusaugen, wie ein Gift der Schematisierung, der Ertötung alles ihm fremden, individuellen, selbstgewachsenen Eigenlebens dabei von ihm ausstrahlt, wie er anstelle dessen ein riesenhaftes, rechnerisches Etwas setzt, ein System, das mit einem toten Vor- und Nacheinander, brockenweisen Miteinander, seelenlosen Füreinander, sich über alle Arbeit, alles Schaffen breitet. Entmündigung und Verspießbürgerung, der mittleren und der Oberschicht durch Bürokratisierung, formuliert Alfred Weber als das Problem. Ein gesellschaftsbezogenes Unbehagen, das über politische Kritik am monarchischen Beamtentum weit hinausgeht. Das Gegenwort Entbürokratisierung wird zu Beginn der Weimarer Republik geprägt. Ich übergehe die interessante Geschichte der Ausbreitung von Entbürokratisierung als Begriff und springe erneut zum Ende der 1970er Jahre. Ausgehend von der erwähnten Tagung der CDU explodiert ein neuer Entbürokratisierungsdiskurs in Politik, Publizistik und Wissenschaft. Gegen den sozialdemokratischen Ausbau des Sozialstaates seit Willy Brandt und damit einhergehende Vergrößerungen der Verwaltungen, der Staatsverschuldung sowie Rechtsexpansion besetzten die konservativen Parteien das Feld der Staat- und Rechtskritik mithilfe der Schlagworte Bürokratie, Bürokratieabbau, Entbürokratisierung. Die Wissenschaft wird einbezogen, versucht sich in Teilen der negativen Konnotierung von Bürokratie zu verweigern, letztlich erfolglos. Zunehmend wird nun eine alt-neue wirtschaftsliberale Grundierung stärker. Als Referenzwerk kann man an den Essay von Ludwig von Mises, Die Bürokratie, erinnern, ursprünglich 1944 in den USA publiziert. Die dort formulierte, nach damaliger Selbstbezeichnung neoliberale, in den USA eher neokonservative, zum Teil libertäre Staats- und Staatsverwaltungskritik, wird in den USA und in anderen westeuropäischen Staaten, nicht zuletzt mit Hilfe der OECD, zunehmend eingeübt. Sie gewinnt ab den 1980er Jahren auch in Deutschland zunächst rhetorisch an Boden. Entbürokratisierung, Privatisierung und Deregulierung ist der aktionsbezogene Schlagwort-Dreiklang dieser Konzeption. Die neue Wortbildung Bürokratiekosten, die im Zentrum der Konzeption von Entbürokratisierung steht, zeigt, dass es dieser Konzeption vorwiegend um Wirtschaftsinteressen geht. Mit Bürokratiekosten wird der Aufwand bezeichnet, den Unternehmen für die Erfüllung von Informationspflichten an die Verwaltungen leisten müssen. Ziel jener Informationspflichten ist es, die Verwaltungen zu befähigen, ihre Aufgaben, etwa im Umweltschutz, zu erfüllen. Die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf jene Bürokratiekosten steht zugleich für eine Verengung bürokratiekritischer Diskurse. Es geht nicht mehr, wie in anderen bürokratiekritischen Beiträgen und Konzeptionen, um Gesellschaftsinteressen im weiteren Sinne. Aber geht mit dieser ökonomischen Verengung auch die mit jenen Bürokratiebehauptungen verbundene Gegensuggestion von Freiheit, Menschlichkeit, Demokratie verloren? Oder wird sie nicht immer mit aufgerufen? Im Rahmen des nun prägend gewordenen wirtschaftsliberalen Diskurses markiert Bürokratie vorwiegend Rechtskritik. Im Zentrum steht als problematisch wahrgenommene Regulierung der Wirtschaft. Die zu viel Recht-Behauptung bezieht sich dementsprechend nur auf bestimmte Rechtsgebiete. Im Handbuch Entbürokratisierung von A bis Z sind sie aufgelistet, jene, ich zitiere, Rechtsmaterien, die administrativ zu bewältigende Restriktionen beinhalten und damit mehr hemmen als fördern. Ungezielte Geh- und Verbote, so der Autor, im Wettbewerbsrecht, Bau- und Planungsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht, Vergaberecht, Umweltrecht, Gewerberecht. Im Gefolge der parteipolitischen Entbürokratisierungswahrnehmung wird Entbürokratisierung zur staatlichen Aufgabe. Die dahinterstehende Bürokratiekritik wird dabei notwendig im verwaltungstechnischen, andere würden vielleicht sagen bürokratischen Modus bearbeitet. Ich kann das hier nicht näher ausführen. Ein neueres Beispiel einer solchen Entbürokratisierungsinstitution ist der Nationale Normenkontrollrat, der 2006 beim Bundeskanzleramt eingerichtet wurde. Er prüft, vereinfacht formuliert, Gesetzesvorschläge der Regierung darauf hin, ob sie die entstehenden Bürokratiekosten für die Unternehmen zutreffend geschätzt und ausgewiesen haben. Ein jährlicher Bericht belegt Fortschritte und Probleme im Bereich staatlicher Entbürokratisierung. Die entstandene staatliche Entbürokratisierungspraxis beweist durch ihre Existenz die permanente Bedrohung durch Bürokratie und behauptet ihre Bekämpfbarkeit durch die gefundene Form der Entbürokratisierung. Sie ist damit ein Ausdruck eines politisch verbreiteten Versprechens, dass ich das Versprechen des Unbürokratischen nenne. Ich fasse zusammen, Bürokratie diente in der politisch-medialen Arena ganz überwiegend als Stigmawort. Anders als andere offene, vieldeutige Begriffe wie Demokratie oder das mit Bürokratie um 1800 herum von Frankreich nach Deutschland transferierte und deutsch transformierte Wort und Konzept liberal, enthielt Bürokratie kein Angebot zur positiven Sinnstiftung, sondern ein Angebot zur negativen Sinnstiftung, zur Abgrenzung von Nicht-Gewolltem. Das gilt auch heute noch. Oft ist unklar, was das jeweils Nicht-Gewollte und umgekehrt, was das Gewollte ist. Es zu ermitteln bedarf konkreter Analyse des jeweiligen politischen Kontextes, die wir oft nicht leisten können. Die suggestive Kraft des implizit aufgerufenen Gegenüber, Freiheit, Menschlichkeit, Selbstbestimmung, Demokratie, Verständlichkeit, Einfachheit, Direktheit ist beachtlich. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts beobachten wir nun gleichsam eine doppelte Verengung der Bürokratiebehauptung. Erstens wird Bürokratie wieder auf den Staat verengt und gewissermaßen als das Gegenkonzept zur freien Wirtschaft konzipiert. Alles mit Bürokratie bezeichnbare Negative kann so dem Staat zugeschrieben werden, diesem Gegenüber von Wirtschaft und Privatunternehmen, die vermeintlich gar kein Bürokratieproblem mehr haben. Eine solche Verengung der Bürokratiewahrnehmung auf die öffentliche Verwaltung, die Kennzeichnung des Staates und seiner Verwaltung als das andere, erscheint aus der Perspektive einer Überlegenheitsbehauptung von Markt und Wirtschaft als Steuerungsmechanismen ausgesprochen funktional. Zweitens, zugleich wird Entbürokratisierung als Entlastungsmaßnahme zugunsten der Wirtschaft konzipiert. Vor Ideen des Unbürokratischen, die mit Freiheit und Demokratie assoziiert werden, erscheint das fast ein wenig kläglich. Welche Folgen haben eigentlich solche Versprechen des Unbürokratischen? Ich komme zu meinem vierten Schritt der EU als Beispiel des Entbürokratisierungsparadigmas. Wie angedeutet, hat die EU ihrerseits Bürokratiekritik, in anderen Worten Verwaltungs-, Rechtsetzungs-, Institutionenkritik, aufgegriffen und institutionalisiert. Seit den 2000er Jahren kann man eine Verdichtung solcher Bemühungen beobachten. Sie sind Reaktion auf Kritik an der EU und Teil der EU-Reformbemühungen, welche die zunehmende europäische Integration begleiten. Ich nenne selektiv vier Stationen. Erstens das Weißbuch Europäisches Regieren und der Beginn der sogenannten besseren Rechtsetzung, die auf professionellere Gesetzesfolgenabschätzung zielte seit 2001. Zweitens die hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten. Besser bekannt als Stoiber-Kommission, seit 2007. Ihre Aufgabe war die Umsetzung des Administrative Burden Reduction Plans. Demzufolge, ich zitiere, der durch EU-Rechtsvorschriften verursachte Verwaltungsaufwand für Unternehmen bis zum Jahr 2012 um 25% zu verringern war. Das hat unter anderem zur Abschaffung der sogenannten Gurkenverordnung geführt. Wir kommen darauf zurück. Drittens, REFIT. Das Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung zielt darauf ab, die politischen Ziele, ich zitiere, so kostengünstig und unbürokratisch wie möglich zur Geltung zu bringen. Der Schwerpunkt des Programms besteht darin, den Aufwand der kleineren und mittleren Unternehmen für die Einhaltung des Unionsrechts zu senken. Die Kommission hat daher ermittelt, welche 10 Unionsrechtsvorschriften kleinere und mittlere Unternehmen besonders belasten. Identifiziert wurden Vorschriften zum Umweltschutz, zum Datenschutz und zum Arbeitsschutz. Vor allem in diesen Bereichen hat die Kommission in den vergangenen Jahren Änderungen vorgeschlagen, um Vereinfachungen zu erreichen. Sie hat darüber hinaus seit längerem diskutierte Richtlinienvorschläge ganz zurückgezogen. Viertens, der Ausschuss für Regulierungskontrolle seit 2015, der ähnlich wie der Deutsche Normenkontrollrat Rechtsakte auf ihre Kosten für die Wirtschaft prüfen soll. Die Ähnlichkeiten zu deutschen Entwicklungen sind greifbar. Die Unterschiede sollten nicht unterschlagen werden. Sie gehen über semantische Differenzen. In der EU ist mittlerweile vorwiegend von Better Regulation die Rede, natürlich hinaus. Gemeinsam ist der Zugriff auf ein Verständnis von Bürokratie, das auf die Kosten bestimmter Arten von Recht für die Wirtschaft fokussiert. Welchen Nutzen für welche anderen Kreise das vereinfachte, aufgehobene oder nie erlassene Recht gehabt hätte, wird jedenfalls in diesen Verfahren nicht geprüft. Der kostentechnische Zugriff wird als unpolitisch inszeniert, ist das aber gerade nicht. Sehen wir uns ein Beispiel für Entbürokratisierung auf EU-Ebene an. Ich nenne es die Gurke und die Ironie der Geschichte. Der als Gurkenverordnung bekannt gewordene Rechtsakt steht für eine ganze Reihe von EU-Regelungen, die mit großer Regelmäßigkeit und Freude als Nachweis Brüsseler Bürokratiemonster, als, ich zitiere, Synonym für eine als überbordend empfundene Bürokratie, durch die Medien gejagt wurden. Sie erinnern sich vielleicht an die Karamellbonbon-Verordnung, die nie erlassen wurde, aber so gut in die Bürokratiewahrnehmung passte, dass sie ein langes Leben als Zeitungsente fristen konnte. Oder Sie erinnern sich, keine Zeitungsenten, an Traktorsitze, an Glühlampen, an Kondome mit angeblicher Einheitsgröße, an Duschköpfe oder an Olivenölkännchen. Auch hier geht die Berichterstattung seltsame Wege. Die Landesvertretungen der EU in Deutschland und in Österreich haben mittlerweile eigene Webseiten, auf denen aus EU-Sicht fehlerhafte Berichterstattung über solche Rechtsetzungsakte mit sogenannten Faktenchecks korrigiert werden. Die Seiten firmieren interessanterweise unter dem Namen EU-Mythen. Europa und den Stier werden Sie dort allerdings nicht finden. Doch zurück zur Gurkenverordnung. Die deutsche Aufregung um jene Verordnung entstand um 1988. Allerdings ist die Verordnung viel älter. Sie wurde schon Anfang der 1960er Jahre erlassen. Um den gemeinsamen Agrarmarkt zu schaffen, wurden damals verschiedene Obst- und Gemüsesorten in Güteklassen eingeteilt. Das ist ein Vorgang der Standardisierung, den wir auch für andere Produkte und auf anderen Regelungsebenen seit langem kennen. Qualitätskontrollen durch den Handel und der Versand werden so erleichtert. Die Vereinheitlichung der Güte- oder Qualitätsklassen sollte den europäischen Binnenhandel mit jenen Agrarprodukten ermöglichen bzw. vereinfachen. Dieses Ziel steht, wie Sie wissen, am Beginn der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der heutigen EU. Wie es scheint, war die Regelung in den 1960ern nicht geeignet, größere Aufmerksamkeit zu erregen. 1988 wird jene Verordnung aus den 60ern geändert, die Grundstruktur bleibt erhalten und auch die Regelung zur Gurkenkrümmung ist nicht neu. Wieder sind es Interessen von Wirtschaftsteilnehmern, die auf Anpassung der Qualitätsnormierung dringen. Ein ganz normaler Vorgang, wie es schien. Doch diesmal sorgte die Gurkenkrümmung für mediale Aufmerksamkeit, kabarettistische Freude und Bürokratiefurcht. Warum diese Bürokratiewahrnehmung? Was war eigentlich das Problem? Die Freiheit der Gurke? Die Freiheit der Verbraucher? Demokratie? Menschlichkeit? Bürgernähe? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Offenbar bündelte die bürokratisierte Gurke latentes Unbehagen. Sachliche Kritik hingegen eher nicht. Vielleicht wäre es erhellend, die Vorgänge einmal zu analysieren unter der Perspektive Entpolitisierung durch Kritik. Unklare Kritik kann man nicht gut bewerten, doch erlauben Sie mir eine Überlegung zum Demokratiedefizit, das in der EU-Kritik ja häufig aufgerufen wird. Steckt also hinter der Gurkengeschichte demokratisches Unbehagen? Es spricht viel dafür, dass wir solche Standardisierungsregelungen stärker wahrnehmen als früher, weil sie sichtbarer sind als entsprechende Regelungen auf nationaler Ebene. Sichtbarer werden solche Normierungen, wenn und weil sie in einem anderen Rechtsetzungsmodus erfolgen. Wir haben seit über 100 Jahren zunehmende Mengen, um nicht zu sagen Unmengen, standardisierender Normung. Zum Beispiel die technische Normung, Stichwort Normalschraube. Für sie stehen etwa die Ihnen bekannten Kürzel DIN, AN oder ISO. Jene Normung wird in mehr oder weniger privaten Normsetzungsgremien vereinbart, also im Modus der Selbstregulierung. Sie ist dann für die öffentlichen Debatten gleichsam unsichtbar. Für Demokratiedefizitvorwürfe auch. Viele derjenigen, die mit Bürokratie die angeblich überbordende Regulierung durch Staat oder EU kennzeichnen, setzen auf solche Selbstregulierung. wie ja auch früher Selbstbestimmung, Selbstverwaltung, Selbstgesetzgebung die demokratisch-freiheitlichen Gegenmodelle zu Bürokratie bildeten. Sollen doch die interessierten und betroffenen Kreise, in unserem Fall die Gurkenbauern und die Gurkenhändler, ihre Qualitätsstandards selbst regeln. Nun wird jene Selbstregulierung aber von zwei Problemen begleitet. Erstens kommt sie oft schlicht nicht zustande, beziehungsweise ist auf größere Kreise bezogen nicht durchsetzbar. Und zweitens geraten Interessen Dritter, die nicht in den Gremien vertreten sind, insbesondere also Gesundheits- oder Umweltschutz, nicht in ihren Blick. Betrachtet man die Gründe für den Erlass von Standardisierungsregelungen durch die EU, findet man das bestätigt. Vereinfacht kann man zwei Gruppen solcher Gründe ausmachen: Sicherheit, Umweltschutz, Verbraucherschutz auf der einen Seite, Wirtschaftsinteressen, Binnenmarkt, nicht funktionierende Selbstregulierung zum anderen. Dann und deshalb übernimmt die EU und die Regulierung wird als solche sichtbar. Führt also ausgerechnet der öffentlichere und vielleicht auch demokratischere Rechtsetzungsmodus in der EU zum Bürokratievorwurf? Ich komme zum vorerst letzten Akt der Gurkengeschichte. Seit ungefähr 2013 hat sich die mediale Rezeption der Gurkenregulierung in ihr Gegenteil verkehrt. Mittlerweile gilt sie als Beispiel für ungerechtfertigte EU-Kritik. Es wird berichtet über die wahren Hintergründe, das sind die Interessen der Wirtschaftsbranchen, und die große Akzeptanz. Woher der Sinneswandel? Ich weiß es nicht. Die heranrückenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014, das unserer deutschen Vorstellung von einem demokratischen Parlament immer ähnlicher geworden ist, mögen ein Grund gewesen sein. Es galt die niedrige Wahlbeteiligung, die angesichts mittlerweile erreichter Parlamentarisierungserfolge unangemessen schien, zu verbessern. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass unsere Verordnung 2009 abgeschafft wurde, gegen den Widerstand von 15 der damals 27 EU-Staaten. Auch Deutschland wollte, wie der Deutsche Bauernverband, die Aufhebung zunächst nicht. Plötzlich schien also ins Bewusstsein zu dringen, dass die Gurkenregulierung weniger ein Problem als eine Lösung gewesen war. Und vielleicht doch nicht geeignet als ultimatives Beispiel für demokratiedefizienten, bürgerfernen Regulierungswahn. Wieso wurde sie dann abgeschafft? Ich spekuliere. Die Gurkenverordnung war zum Symbol von Bürokratie geworden. Ihre Abschaffung war ein Beweis erfolgreichen Bürokratieabbaus. Ein Beweis, den die Entbürokratisierungsinstitution, die Stoiber-Kommission, erbringen musste, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Dem konnte man sich offenbar nicht entziehen. Eine irgendwie ironische Pointe. Aber natürlich beantworten nur polemische Zeitgenossen die Frage nach dem Ertrag europäischer Entbürokratisierung mit dem Verweis auf krumme Gurken. Im Supermarkt werden Sie diese weiterhin kaum finden. Offenbar werden die abgeschafften Qualitätsnormierungen im Markt informal weiter angewandt. Ich komme zum letzten Schritt, den möglichen Effekten des Bürokratiediskurses. Die Markierung der EU als Brüsseler Bürokratie durch deutsche Politiker und Staatsdiener fungiert gleichsam als doppelte Distanzierung. Die eine Distanzierung kennen Sie alle. Sie ist auch als EU-Spiel über Bande bekannt. Nennen wir sie die Brüssel-Distanzierung. Politikerinnen in den Mitgliedstaaten nutzen die Komplexität der Organisation von Willensbildung in der EU, um eigene Verantwortlichkeiten, Zurechnungsspuren zu verwischen. Wenn die EU, also Brüssel, entschieden hat, dann können sie selbst es ja nicht gewesen sein, so der erhoffte Kommunikationserfolg. Sie greifen damit das bekannte Spiel der Verantwortungsverschiebung in Mehrebenensystemen auf. Nationale Akteure schieben die Verantwortung für Rechtsakte, denen sie selbst zugestimmt oder die sie gar mit veranlasst haben, nach Brüssel. Die Kommission hat das schon im Jahr 2000 sehr deutlich moniert. Die zweite Distanzierung erfolgt durch die Markierung von Entscheidungen, von Recht, von Verwaltung als Bürokratie. Die Analyse des Entbürokratisierungsdiskurses im späten 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass eine wesentliche Funktion der politischen Entbürokratisierungsrhetorik in der Selbstimmunisierung der Akteure des politischen Feldes besteht. Sie sind unvermeidlich Mitverursacher von Bürokratisierung und versuchen nun in einem symbolischen Diskurs, sich von sich selbst zu distanzieren. Auch in der politischen Auseinandersetzung ist das Spiel festgelegt. Der Gesetzentwurf des jeweils anderen ist das Bürokratiemonster. Diese Brüssel-Distanzierung verbindet sich mit der Bürokratiedistanzierung in einer wiederholten Markierung der Bürokratie der anderen. Zweitens, wenn Sie als Politiker sympathisch sein wollen, ziehen Sie Gummistiefel an und versprechen unbürokratische Hilfe. Aber was wird damit eigentlich versprochen? Der Einsatz öffentlicher Gelder ohne Bindung an Regeln und Verfahren durch Personen, denen jenes Geld nicht gehört? Das für Deutschland diagnostizierte Versprechen des Unbürokratischen kann in der EU-Debatte nicht so eindeutig identifiziert werden, weil die deutsche Rhetorik mit ihrer Thematisierung von und ihrer Freude am Unbürokratischen sprachlich nicht so prominent aufgegriffen wurde. Doch sehen wir einen ganz ähnlichen Versprechensmechanismus am Werk. Hinter den früheren Programmaussagen wie Vereinfachung von Verwaltung und Reduktion von Lasten steht das Versprechen, dass es irgendwann einfacher und weniger wird. Wenn dem nicht so ist, warum auch immer, sitzt die Kommunikation und mit ihr die Akteure in einer Glaubwürdigkeitsfalle. Möglicherweise also ist die neuere Hinwendung zu Better Regulation schon eine Reaktion auf die Problematik der früheren Versprechen und ihrer Unerfüllbarkeit. Ob Better Regulation, deren Operationalisierung wir nun beobachten können, nicht zuletzt anhand eines 450-seitigen Handbuchs, ob Better Regulation also ein besseres Versprechen ist, muss einstweilen offen bleiben. Es leuchtet unmittelbar ein, dass kein Recht manchmal die bessere Lösung ist. Dass aber kein Recht besseres Recht sei, erscheint wenig überzeugend. Kein Recht ist eben kein Recht, lässt Situationen ungeregelt bzw. existierende andere Regelungen, Gestaltungen und Wirkungen von Realitäten unberührt. Das Versprechen des Unbürokratischen gibt sich kritisch, zielt aber allzu oft auf Kritikabwehr. Die einigende Kraft des mit Bürokratie aufrufbaren Kritikpotenzials und Ressentiments bewirkt paradoxerweise die Entpolitisierung von Diskussionen über Rechtsstaat und Demokratie. Sie lenkt so von der erforderlichen Kritik eher ab, als sie zu leisten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Besser regulieren. Kann sein, dass das möglich ist. Aber passt auf, dass entsprechende Forderungen nicht verschleiern, wer hier regelt und richtet. Bürokratiekritik kann ressentimentgeladen sein und sie kann entpolitisierend wirken. So sagt es die Rechts- und Verwaltungswissenschaftlerin Pascal Kanzig von der Universität Osnabrück. Ihren Vortrag hat sie am 14. März 2018 am Berliner Wissenschaftskolleg gehalten, unter dem Titel »Die Bürokratie der anderen – Muster der EU-Kritik«. Ihr findet diesen Vortrag wie immer auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal und da warten übrigens auch noch einige weitere Hörsäle zur momentanen Verfassung der EU auf euch. Damit ist Katja Weber raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.